So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Talks. Heute mit dem Schlagwort Deutschland quo vadis. Wo geht denn die Reise hin in unserem Land? Und wenn es um unser Land geht, also um Deutschland, dann freut es mich besonders, dass ich heute Volker Hellmeier begleiten und begrüßen darf bei mir. Lieber Volker, herzlich willkommen zu unserem Money Talk. Du beobachtest unser Land ja nicht nur seit vielen Jahren recht kritisch und auch mit direkten Worten. Du hast auch ein Buch geschrieben 2007, auf das wir sicherlich heute ein paar Takte nochmal zurückkommen werden. Ich freue mich erstmal, dass ich dich heute als kompetenten Beobachter, aber auch Analysten begrüßen darf, der mit mir diskutiert über den Zustand Deutschlands. Volker, vielen Dank erstmal.
Ich bedanke mich für die Einladung, lieber Martin, und ich freue mich auf unser Gespräch. Und dass man auch mal Zeit hat und Muße, ein bisschen tiefer einzusteigen und nicht sich nur an der Oberfläche zu bewegen.
Wenn man jetzt die Überschrift liest, dann stellen sich ja viele die Frage, in welchem Zustand befindet sich unser Land? Und ich habe einleitend mal so ein paar Bildchen mitgebracht, so Symbolbildern. Ich reise ja noch ab und zu mal mit der Deutschen Bahn und das ist ja nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern auch teilweise Gefühl, was man vielleicht auch ein bisschen mit der Bundesrepublik Deutschland in Verbindung bringen kann. Also diese Zuverlässigkeit und diese deutschen Tugenden sind ja anscheinend nicht nur bei der Deutschen Bahn irgendwie abhanden gekommen, sondern man hat so latent irgendwo im Kopf, irgendwas passt da nicht mehr so recht.
Ich stimme vollkommen zu und ich bin früher gern Bahn gefahren. Ich kann es heute nicht mehr mir leisten, weil die Unzuverlässigkeit ein Niveau erreicht hat, dass ich meine Termine im Zweifelsfall nicht halten kann. Ich fliege auch fast nicht mehr, sondern ich fahre fast durchgehend mit dem Kfz, auch ganz nach Süddeutschland. Da hat man die höchste Sicherheit, man kann ausweichen, obwohl die vielen Baustellen, wo gar nicht gebaut wird, sind irritierend. Aber ich möchte wegen der Bahn noch eins deutlich machen. Vor gut 20 Jahren war die Pünktlichkeitsquote in Deutschland bei 90% oder sogar 92%. Sie liegt jetzt unter 60%. Und wenn wir mal andere europäische Länder anschauen, dann liegen die heute zwischen 95% und 85%. Und das ist eine Frage der Effizienz der Infrastruktur, die für die Standortbedingungen und Investitionsbedingungen von tragender Bedeutung sind. Und da haben wir im Moment ein Manko, wie es das seit Ende des Zweiten Weltkrieges noch nicht gegeben hat. Und da müssen wir es mal gerade machen. Und das hat nichts mit außenpolitischen exogenen Faktoren zu tun. Das hat etwas mit endogener Amateurhaftigkeit in der Steuerung dieser integralen Bestandteile der Infrastruktur zu tun. Und da akzeptiere ich keine Entschuldigung mehr. Da erwarte ich Demut vor Verantwortung bei den Verantwortungsträgern.
Wir sprechen gerade über die Bahn. Du hast gerade das Thema Auto und Mobilität angesprochen, auch ganz spannend. Die Automobilindustrie in Deutschland mit ihrer Lobby, aber auch mit ihrer hervorragenden Ingenieurskunst in den letzten Jahren auch so eine Art Sorgenkind mittlerweile. Warum oder wie beurteilst du die Entwicklungen in diesem Bereich und wie sind vor allem die Folgen, wenn das so weitergeht, wie man jetzt nur annähernd aus den Medien so erahnen kann?
Also uns muss es mal bewusst sein, dass wir vielleicht viel mehr gemeinsam machen müssen, auch im Rahmen der Automobilindustrie bei Forschung und Entwicklung. Da kann man sich zusammentun, um dann gemeinsam Patente, neue Technologien, neue Lösungen zu finden. Das ist so ein bisschen wie Interessengemeinschaft, das Ganze aufzubauen, weil wir stehen gegen staatsgelenkte Konzerne, im Endeffekt, oder Konzerne, hinter denen der Staat steht. Und das haben wir hier nicht. Wir brauchen also intelligente Lösungen. Ich freue mich, dass das Ende vom Aus, dass das Aus vom Verbrenner aus auf uns zukommt. Ich habe das vor 2 Jahren prognostiziert, um übrigens viel Shitstorm zu bekommen. Und wir sehen jetzt, dass es eine Hinwendung wieder zu fossilen Brennstoffträgern global gibt. Das heißt nicht, dass die grüne Agenda vorbei ist, aber die ideologische grüne Agenda ist vorbei. Und damit laufen wir in ein System von unterschiedlichen Antriebsarten. Das wird Elektromobilität sein, das werden fossile Brennstoffträger sein. Da ist Dieseltechnologie, wo wir noch führend sind, wird einen Bestand behalten. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und vielleicht spielt auch noch Wasserstoff und andere Technologien nachher eine Rolle. Aber wir müssen uns dem öffnen. Und ich kann nur meine Empfehlung geben, hier an die deutschen Automobilbauer. dass man sich zusammentut, da wo man sich zusammentun kann, um Forschungsergebnisse zu generieren, die uns wieder in die absolute technologische Spitze führen. Und wenn man zusammenarbeitet, manchmal Kooperation heißt das Ganze, dann spart man Kosten und man hat einen breiteren Pool der Kreativität, um die besten Lösungen zu finden. Einfach mein Tipp, ich habe es damals der deutschen Solarindustrie gesagt, als wir weltweit führend waren, wo aber erkennbar war, dass die Herausforderung vom Ausland, insbesondere China, wächst, habe ich gesagt, macht das so. Wir brauchen Skaleneffekte auch, ja, und vereinfacht das Ganze oder macht ein großes Unternehmen daraus, um international bestehen zu können. Wir haben alles verloren. Also die Deutschen, dieses Eigenbrötlertum im Unternehmertum ist nicht die Lösung im Hinblick auf die Herausforderungen, die wir heute gestellt bekommen durch die globale Wirtschaft.
Wir haben ja bei all diesen Themen, und ich habe hier noch ein paar weitere Bilder drauf, also die Wehrpflicht oder Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, das demografische Problem, also die Rententhematik, die Entwicklung der Sozialversicherungs- und Krankenversicherungsbeiträge, das Schienennetz, aber auch das Verkehrsnetz, der Bau des Mittleren Rings in München oder jeder öffentliche Bau, der geplant wird und sich dann über Jahre hinweg hinzieht. Ich meine, das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht erst seit gestern bekannt, sondern man weiß seit 20 Jahren, wie viele Menschen nächstes Jahr in Rente gehen und dass wir irgendwann mal ein Problem haben mit der Umlagenfinanzierung. Haben wir in den letzten 20 Jahren einfach politisch immer nur abgewartet, so wie man es von der letzten Kanzlerin auch gekannt hat, also abwarten und mal hoffen, dass nichts passiert, oder was wahrscheinlich so der größte Fehler gewesen Deutschlands innerhalb der letzten 20 Jahre?
Also ich finde es schön, Martin, dass du die letzten 20 Jahre ansprichst, weil dieses Problem, das wir heute haben, ist geboren worden mit der Kanzlerschaft von Frau Merkel. Unter Gerhard Schröder haben wir die größten Reformen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Und Reformen wirken immer zeitversetzt. Ich rede immer wieder über Aristoteles, Strukturreform, Zeitversatz, da habe ich eine Konjunkturwirkung, Zeitversatz, dann kommt es bei den Einkommen an. Und Frau Merkel konnte genau diese Ernte einfahren. Das war ähnlich mit Clinton und Reagan seinerzeit in den USA auch so. Und seitdem wird hier zerwaltet. Und ich war früher im Bereich Zentralbanken und auch Politik durchaus auf höheren Niveaus, auch als ich noch Chefvolkswirt der Bremer Landesbank war, unterwegs. Und man hörte gerne in der Phase so bis 2010, 12 hörte man mir gerne zu. Aber dann änderte sich das Ganze. Da wurden Echokammern geschaffen. Das heißt, wer nicht auf der Linie Merkel war, wurde eliminiert. Sukzessive oder auch ad hoc. Und wenn man eben die kritischen Filter, die man braucht in einem demokratischen System, weil da zählt der Pluralismus, die Meinungsvielfalt, dass sich daraus die beste Lösung destilliert, wenn man das zerstört und damit keine kritischen Filter mehr hat, um die eigene Entschlussfassung auch zu hinterfragen, die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Wirkungsebene von einer politischen Entscheidung. Wenn ich nur die erste und zweite sehe, dann kann das am Ende sehr schief gehen. Und genau das ist uns passiert in diesem Land. Und das setzte sich fort unter Herrn Scholz und es setzt sich heute fort unter Herrn Merz. Und das sind Dinge, die mich enorm besorgen, weil wenn es diese Filterfunktion nicht gibt, sondern eher im Bereich der Jurisprudenz oder auch Bundesverfassungsgericht, die Wahrnehmung in der Bevölkerung unter Umständen, dass es kein Bundesverfassungsgericht ist, sondern ein Bundesregierungsgericht, dass die großen Medien am Ende von der Politik vereinnahmt werden oder sogar selbst Politik machen im Sinne, da gibt es ja Untersuchungen, wie viele Leute neigen zu Grün, Rot, Vogue etc. pp. Dass man also der konservativen Stimme keinen Raum gibt, dass man sogar die konservativen Stimmen vielleicht nachher als rechtsextrem tituliert, wie Herr Habeck letztes Jahr sagte, wir haben die Mitte verschoben. Also wer die Mitte verschiebt, greift für mich die Demokratie an, weil er damit den Pluralismus und die Meinungsvielfalt untergräbt. Also wir laufen so viele systemische, ordnungspolitische Risiken, deswegen wurde es von meinem Buch geschrieben, das gibt es gar nicht mehr, ich kann hier keine Werbung machen, das kann man noch gebraucht kaufen, das ist dieses Jahr vom Markt genommen worden, vielleicht weil es so gefährlich ist. Ich habe 2007 geschrieben, zuerst verlieren wir die freien Märkte und dann die Demokratie im Vorwort, ich schließe im Nachwort, das ist die Brücke. Da hat kein Mensch über diese Themen nachgedacht. Und da habe ich mir damals etwas Mühe gegeben, weil man konnte die Fissuren bereits 2007, als ich es geschrieben habe, erkennen.
Damals, also wenn man mal 20 Jahre zurückgeht und sich auch mal die Wählerstimmen angeschaut hat, da war es ja auch noch einfacher, Mehrheiten irgendwo zu formen. Heute selbst die damals stärkste Partei muss sich schon überlegen, welche zwei oder drei sie vielleicht bei der nächsten Wahl mit ins Boot nimmt, dass wir überhaupt noch eine Regierung hinbekommen. Und diese letzte Regierung und auch jetzt die aktuelle Regierung ist da mehr ein Rücksicht nehmen und ein Kompromiss, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe und auch in den Gesprächen mit meinen Kunden immer wieder darüber diskutiere, dass der Weg des geringsten Widerstandes gewählt wird, um vielleicht bei der nächsten Wahl nicht noch mehr Stimmen und Wähler zu verlieren, anstatt einfach mal Wahrheiten anzusprechen und zu sagen, die und die Situation haben wir, das ist unsere Idee und wie finden wir jetzt gemeinsam zusammen. Zudem kommt dann auch noch das Thema, siehe Heizungsgesetz oder jetzt auch diese Thematik mit der Bundeswehr, wo dann manchmal bei mir das Gefühl aufschlägt, die Medien wissen schon vor den Politikern selber, wie jetzt vielleicht eine Sitzung irgendwie rausgeht. Also da hat auch, glaube ich, der Glaube an den Politiker als Leitfiguren. Ich meine, in Amerika kann man streiten drüber, aber da steht einer vorne dran und sagt, diese Richtung gehen wir. Ob die jetzt richtig ist oder falsch, das will ich an der Stelle nicht ansprechen. Aber ich glaube, der Politikverdruss war noch nie so groß wie gefühlt jetzt. Und man weiß schon gleich gar nicht mehr, was soll ich denn überhaupt noch wählen?
Also ist ein riesiges Problem. Aber wenn wir uns mal die Wahlentscheidungen ansehen, ich sage, CDU, CSU ist eher konservativ. Obwohl unter Frau Merkel ist ihr da ja einiges am Genomen genommen worden. Aber dann nehmen wir auch die AfD mit rein. Also ich stehe für keine Partei, bitte niemals missverstehen, sondern es ist einfach eine, dann kann man sagen, AfD ist konservativ, CDU, CSU in der Tendenz konservativ. Und da gibt es eine ganz klare Mehrheit für eine wertkonservative Politik nach den Feldversuchen, die extrem gescheitert sind durch Links-Grün-Vogue. Was passiert aber nach dieser Bundestagswahl? Wir sehen im Grunde genommen eine Fortsetzung der Politik, die es vorher gab, gegen den gemeinen Wählerwillen. Was sehen wir dann noch? Dann wird plötzlich in unser Grundgesetz ein Klimaziel eingebaut. Das Grundgesetz hat die freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Klimapolitik ist Parteipolitik. Und wir sehen im Moment, dass die Klimagutachten in Frage gestellt werden. Wie kann man als CDU, CSU mittragen, dass so etwas zu einem Verfassungsziel wird? Also da bin ich dann schon ein wenig atemlos. Und das muss immer auch revidierbar sein, weil wir wissen auch bei Corona, die wissenschaftlichen Erkenntnisse waren dann am Ende nicht so. Und wir sind jetzt bei dem Thema Klima, dass vielleicht CO2 gar nicht das Problem ist für die Klimaerwärmung, die es fraglos in Teilen gibt. Aber die Frage ist immer, von welchem Zeitpunkt aus ich messe. Also die Temperaturen lagen, glaube ich, vor gut 2000 Jahren schon mal 5 Grad höher, als sie heute sind. Und das sind alles so Themen, die ausgeblendet werden. Auf den Punkt gebracht, wir haben eine ideologisierte Politik. Und mein Eindruck ist auch, dass zum Teil Parteiinteressen oder Gruppeninteressen oder Individualinteressen vor dem Interesse der Res Publica stehen. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass wir diese Politikansätze, die wir derzeit erleben, erklären. Ich kann es mir anders nicht erklären. Um es noch runder zu machen. Wir sehen jetzt ja eine gewisse Reformpolitik. Bisschen Bürgergeld und. Mhm. Aber wir gehen doch nicht an das Kernproblem heran. Es ist so, als ob ein Arzt die richtige Diagnose verweigert und sagt, okay, ich behandle deinen Pickel mit Cortison. Aber Fakt ist, der Pickel ist Ausdruck einer Krebserkrankung des Körpers. Wenn ich nur diesen Pickel behandle, dann wird der Patient sterben. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch in unserem täglichen Report, Hellmeyer-Report, immer wieder rausbringe. Wir haben ein grundsätzliches Problem der Fehlsteuerung der Rahmendaten, die es unserer Wirtschaft nahezu unmöglich macht, in der internationalen Konkurrenz zu bestehen. Und das sehen wir an Daten. Wir haben heute Industrieproduktionsdaten der Eurozone bekommen, -1,2% im Monatsvergleich. Etwas besser als erwartet, -1,6% war erwartet. Wer hat den letzten Platz? Deutschland mit -5,2%. Wir ziehen Europa nach unten. Das kann doch nicht das Ziel sein und wir verweigern uns der Realität, weil der entscheidende Punkt ist Energie, die nachhaltige Versorgungssicherheit. Wir haben extrem niedrige Gasfüllstände dieses Jahr und es soll angeblich ein kalter Winter werden. Und wir haben auch keine Konkurrenzfähigkeit bei Energiepreisen. Wir zahlen den 5-fachen Gaspreis der USA im 5-Jahres-Vergleich. Hm. Und damals haben wir schon den Doppelten bezahlt. Kein energieintensives Unternehmen kann vor dem Hintergrund hier guten Gewissens investieren, weil das sind Zeiträume von 10, 20, 30 Jahre für eine Investition. Und diese Themen werden gar nicht adressiert. Und dann redet man ein bisschen, ja, dann machen wir es beim Netzentgelt und dies und das, jenes. Das ist wieder genau dasselbe wie Pickelkrebs. Hm. Damit nuancieren wir ein Problem etwas, aber wir lösen es nicht. Und das gilt es zu lösen. Und dann muss man eben auch gerade bei der nachhaltigen Versorgungssicherheit etwas anbieten können, dass die Unternehmen überzeugt, auch langfristig diesem Standort die Treue zu halten. Und jetzt machen wir noch ein bisschen, lass mich das kurz ausführen. Wir schauen einfach mal auf die Zeit, seitdem Trump die Präsidentschaft in den USA übernommen hat. Was ist seitdem passiert in den USA? Mhm. Im Bereich KI, Investitionszusagen in der Größenordnung von 3.000 Milliarden US-Dollar, 3 Billionen. Im Pharmasektor 280 Milliarden, auch aus Europa, Sanofi, Roche und so weiter und so fort. Aus Saudi-Arabien bringt er mal eben ein Geschäftsvolumen und Investitionsvolumen von 2 Billionen mit und auch Emirate. Dann sind wir schon bei 5,3 in etwa Billionen. Dann geht's weiter, dann macht er Zolldeals. Und Frau Ursula von der Leyen, ich weiß nicht auf welche Rechtsbasis, obwohl wir hier Investitionsdürre in Europa haben, verspricht, in den kommenden 3 Jahren Investitionen in den USA durch uns, durch unsere Unternehmen in der Größenordnung von 6 Milliarden US-Dollar. Japan verspricht 750 Milliarden, Korea, Südkorea 350 Milliarden. Dann sind wir Richtung 7 Milliarden unterwegs. 7 Billionen, Entschuldigung, 7.000 Milliarden. Hm. So etwas hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Und jetzt schauen wir mal auf Europa. Was ist hier passiert? Martin, ich gebe dir 3 Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Und das ist ein Thema nicht nur der Konjunktur, sondern der zukünftigen Struktur. Dann hören wir unseren Digitalminister, der sagt jetzt KI, da wollen wir Gas geben. Und das finde ich gut. Das ist eine der wichtigsten Zukunftstechnologien. Daran werden sich Standortqualitäten unterscheiden und ihre Attraktivität definieren. Nur dafür brauche ich was? Unglaublich viel Energie.
Ja, ja.
So, also wir postulieren etwas, wir sagen, das wollen wir. Aber wir schaffen dafür doch gar nicht die Grundlagen. Das ist für mich eine Beleidigung unterdurchschnittlicher Intelligenz. Das ist wie einmal eine Runde Gras rauchen, um sich gut zu fühlen, aber die Realität zu verneinen. Hm. Ich mag lieber Mentholzigaretten, aber die hat mir die EU verboten. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, wir stellen uns immer noch nicht der Realität. Wir bewegen uns in Narrativen, was wir möchten, was wir wollen. Dafür müssen wir erstmal die Grundlagen schaffen. Und das wird hier nicht gemacht.
Du hast gerade die EU angesprochen, letztendlich. Die Frage ist ja für mich auch letztendlich, was kann Deutschland noch selber entscheiden und wo sind wir dann zwar regional auf manchmal gutem Weg, aber es wird dann konterkariert durch die EU. Wir denken und handeln ja nicht mehr alleine. Also es gibt das bekannte Zitat, Deutschland ist für Europa zu groß. Wie lange das noch der Fall ist, bleibt abzuwarten und für die Welt insgesamt mittlerweile zu klein. Europa macht ja schon Sinn, wenn die europäischen Länder mit einer Sprache sprechen würden. Und wir sehen hier vielleicht auch bewusst gesteuert aus dem Ausland ja nicht nur Versuche, sondern auch eine sehr starke Annäherung in Richtung Großbritannien, was ja jetzt weniger mit der EU zu tun hat mittlerweile, aber auch eine Spaltung, eine bewusste Spaltung Europas in bestimmte Lager, vielleicht mit dem Zweck, dass sich Europa mit sich selber beschäftigen kann, um als großer Player neben China und den USA vielleicht mal im eigenen Saft irgendwo rumzurühren. Denke ich da falsch oder kann man das so unterschreiben?
Du kannst es vollkommen so unterschreiben und ich bin ziemlich schockiert. Also die USA erpressen uns mit Zolldeals, das ist Erpressung, das ist Mafia-Stil, und drohen uns und drohen auch allen anderen Ländern, wenn die nicht konform gehen. Das hat mit unseren westlichen Werten nichts zu tun. Ich habe noch nicht erlebt, dass China uns droht, als Beispiel. Aber China wird hier als Feind aufgebaut. Russland hat seine Verträge eingehalten, auch wenn wir unsere Politik was anderes sagt. Da muss man sich mal genau den Kontext anschauen. Diese enorm große Abhängigkeit von den USA, ich habe vor 15 Jahren, seit 15 Jahren sage ich, lasst uns emanzipieren, nicht gegen die USA, sondern im eigenen Interesse. Da geht es um IT, da geht es um IT-Airbus, um ganz viele Themen. Und was ist hier gemacht worden? Dann, wenn man so etwas im Sinne Europas und Deutschlands forderte, dann wird man von bestimmten Kreisen, die aber eine enorme politische und mediale Macht haben, als Anti-Amerikaner diffamiert, diskriminiert. Das bin ich nicht. Ich finde Amerika toll und im Moment lobe ich die Amerikaner und sage, oh, Helmer ist jetzt plötzlich ein Trump-Versteher. Das bin ich nicht. Trump macht viel Mist, aber er macht auch vieles, wie eben das Ökonomische, aus Sicht der USA gut. Nicht aus Sicht Europas und auch nicht aus Sicht der internationalen Rechtsordnung, WTO. Aber er macht vieles für die USA richtig. Und wenn jemand das konstatiert, mein Job ist zu analysieren, was das für ökonomische Folgen hat, da kann ich nur eins sagen, in den USA schafft man gerade Zukunftsfähigkeit und wir wracken uns ab, um es deutlich zu sagen. Ich erinnere mich noch nach dem ersten Quartal, das Wachstum in den USA war kein Wachstum, es war eine Kontraktion, 0,5% auf das Jahr hochgerechnet und alle schrien schon, jetzt sind die USA fertig und so weiter und so fort. Zweite Quartal plus 3,8% aufs Jahr hochgerechnet. Die aktuellen Zahlen der Federal Reserve Atlanta für das dritte Quartal, die offiziellen Zahlen sind noch nicht da, 3,8%. Wir bekamen jetzt die neue IWF-Prognose. Ne? Die haben sie für die USA, das US-BIP, leicht hochgenommen von 1,9 auf 2,0. Ich behaupte, ich gehe davon aus, dass die USA dieses Jahr ein Wachstum von 2,3 bis 2,5% haben wird. Europa fällt ab und Deutschland fällt gnadenlos ab. Noch ein bisschen Zahlen, Bingo. Die letzten 3 Jahre, wenn wir uns die Weltwirtschaft anschauen, der globale Süden hat die höchste Dynamik die letzten 3 Jahre, inklusive der Prognose für 2025, jetzt, Wachstum 13%, Weltwirtschaft knapp 10%, Industrienation um die 5%, Eurozone 2,4%, Deutschland minus 1,4%. Mhm. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, in welcher intellektuellen Wagenburg man da leben muss, das nicht zu erkennen. Und wenn man dann in der Politik immer noch nur halbseidene Reformen macht, dann hat man keine Demut vor dem Begriff Verantwortung für dieses Land und für die kommenden Generationen. Da bin ich knallhart. Wir müssten heute, die Schröderschen Reformen waren so um die 3,5% der Wirtschaftsleistung. Wir brauchen 7 bis 10% an Reformvolumen in Prozent der Wirtschaftsleistung, um dieses Land international auf einen positiven Weg wiederzubringen. Und da müssen wir Klartext reden. Jeder Tag, den wir vergehen lassen, ohne diese Richtung einzuschlagen, bedeutet noch mehr Blutverlust, noch mehr Kollateralschaden. Und ich möchte hier nur an eins erinnern. Waren wir nicht der Erziehungsmeister im Rahmen der europäischen Defizitkrise für Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter und haben insistiert auf diese Reformen wie ein Doktor, der etwas verschrieben hat. Herr Varoufakis weiß, wovon ich rede. Und das ist erfolgreich. Die Griechen haben jetzt eine Barreserve von 40 Milliarden Euro. Das entspricht ja auf die Wirtschaftsleistung Deutschlands hochgerechnet 672 Milliarden Euro. Da bräuchten wir gar keine Sondervermögen, die eigentlich Sonderschulden sind. Bräuchten wir gar nicht, wenn wir so klug gewesen wären wie die Griechen. Arbeitslosigkeit von 28 auf jetzt ca. 8% nahe des Allzeittiefs. Staatsverschuldung in den letzten Jahren zurückgefahren von 220 auf 147% im laufenden Jahr bis August. Haushaltsüberschuss 2,2 Milliarden Euro. Wow, und jetzt machen sie noch Steuersenkungen und lösen das Demografieproblem, indem sie sagen, okay, wir haben Steuersatz, beim ersten Kind sinkt er, beim zweiten, dritten und beim vierten zahlt diese Familie gar keine Einkommensteuer mehr. Das ist Bevölkerungspolitik, da geht man gegen den demografischen Faktor vor, das ist eine Anreizpolitik und es belohnt den Bürger, es belohnt die Unternehmen, Steuersenkung für Unternehmen auch teilweise bis auf 0%. Und nochmal, wir haben das verordnet und der Doktor will seine Medizin nicht nehmen. Also ich bin ziemlich, ziemlich enttäuscht von diesem Doktor. Wer so inkonsequent ist und mit sich selber so liederlich umgeht, darf sich nicht wundern, dass die Resultate, die wir derzeit in der Statistik bekommen, so ausfallen. Und wenn man nichts tut, werden sie schlechter. Das ist nicht eine Frage des Ob.
Wir haben ja die europäische Gemeinschaft. Manche sagen, das ist eine Gemeinschaft, die primär sich durch die Währung noch zusammenhält oder ursprünglich immer schon zusammengehalten ist. Dieser wirtschaftliche Freihandel, ja, der eine oder andere spürt ihn. An manchen sind die Vorteile vorbeigegangen. Und zweifelsohne hat Deutschland profitiert von der EU, auch als Exportnation, gerade in die angrenzenden Länder. Aber jetzt merkt man halt, wenn der Rückwärtsgang mal oder wenn uns alle anderen links und rechts überholen und Frankreich es genauso geht, dann ist die Frage, wohin steuert denn die EU? Und reden wir vielleicht in ein paar Jahren über ähnliche Probleme, die wir schon mal hatten in Europa?
Also ich bin im Moment so besorgt wie noch nie. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich einer der größten Europa-Fans bin, aber Europa-Fans im Sinne von Subsidiarität, wo vor Ort auch noch Entscheidungen getroffen werden können und nicht so zentralistisch, wie es jetzt unter Frau von der Leyen forciert wird. weil das eine Entdemokratisierung, das ist nichts anderes. Und da bin ich nicht im Boot, sage ich ganz offen. Und Europa kann Frankreich nicht retten. Dafür sind Länder wie Griechenland, die gut laufen, Irland, Spanien, Portugal, dazu sind sie nicht in der Lage. Und Deutschland ist im Hinblick auf die Fragilität der ökonomischen Position nicht in der Lage, Frankreich zu retten. Und wenn ich mir die Situation in Frankreich anschaue, Le Cornu, jetzt zweiter Anlauf für sein Ministerpräsidentenamt, ja, hat eine Regierung gebildet, was macht er als erstes? Das Thema Rente wird wieder zurückgedreht, nicht auf 64 Jahre hoch, man bleibt jetzt bis 2028 bei 62. Bei uns diskutieren wir über 70, also was ist los in Frankreich? Sorry, wenn man länger lebt, dann wird man länger arbeiten müssen, das gehört dazu. Oder man stiehlt der jungen Generation die Zukunft. Will man das in Frankreich? Hasst man seine Kinder da so sehr? Also vor dem Hintergrund bin ich so besorgt über die Zukunft der Eurozone, der Europäischen Union und des Euros wie nie zuvor. Wir haben unseren Track verloren, den Track, die EU war ein Friedensprojekt. Wir sind heute das Gegenteil davon. Und es wird immer martialischer. Und das wird von den politischen Eliten und auch einigen Medien sehr forciert. Und dahinter steht auch sehr viel London und Washington. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist der eine Punkt. Wie damals gesagt, zuerst verlieren wir die freien Märkte, dann die Demokratie. Wo steht heute der Pluralismus? Wo steht heute die Rechtsstaatlichkeit? Das sind zwei elementare Größen für eine Demokratie. Und wenn ich mir manches anschaue, was hier im Rechtsstaat passiert, dann bin ich ziemlich erstaunt, irritiert. Das passt nicht zu dem Anspruch einer FDGO, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da muss die Justitia hat eine Binde auf und hat nicht zu schielen, wessen Interessen sie gerade mal wahrzunehmen hat bei weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften und bei manchen Richtern, denen Parteibüchern vielleicht näher sind als das Gesetzbuch. Also von daher mache ich mir sehr viel Sorgen über den Zustand, den wir in Europa haben, weil das ist kein deutsches Phänomen, es ist ein westliches Phänomen, es ist auch ein europäisches Phänomen. Also von daher so viel Sorge wie noch nie. Nur wenn das zerbricht, dann gibt es in Europa sehr viel Staub. Wir werden immer unbedeutender und die großen Player sagen schon, ob die EU dabei ist mit Frau von der Leyen oder unser Kanzler Merz oder sonst was, das ist irrelevant. Das war mal ganz anders und ich möchte da noch eine Erklärung zu abgeben. Bis 2010, 2012 in etwa wurden wir im globalen Süden sehr ernst genommen. Weil wir immer auch, obwohl Teil des Westens, ein ehrlicher Broker, ein ehrlicher Moderator waren, wenn der globale Süden Probleme hatte und wir waren wirklich gut. Und diese Rolle der einer gewissen Neutralität, obwohl Teil des Westens, hat unsere Wirtschaft dort vor Ort Tor und Tür geöffnet. Deswegen reiste man immer mit großen Wirtschaftsdelegationen, das war früher klassisch, in diese Länder und brachte immer Milliardengeschäfte mit. Was passiert denn jetzt? So gut wie nichts mehr. Die USA ziehen die Milliardengeschäfte, aber nicht mehr wie in Europa. Warum? Weil wir eine moralinduzierte Politik gemacht haben. Das heißt, wir erlauben uns, diesen Spagat im Inland Antidiskriminierung zu predigen, aber dem gegenüber dem Ausland zu sagen, insbesondere im globalen Süden, ihr habt so zu sein wie wir. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und das tut uns nicht gut. Dazu hat Helmut Schmidt vieles gesagt. In der Sache auch ein Vorbild für mich. Ist ja auch ein Hamburger Junge wie ich, obwohl Hamburg macht gerade viel Mist. Aber das lassen wir erstmal außen vor. Und der sagte also, dass wir in Deutschland gut beraten sind, andere nicht zu belehren, wie sie ihre Länder zu führen haben und welche Moral sie haben. Manche Moral politischer hängt mit Kultur zusammen. Nicht? Wir haben bei China den Konfuzianismus, der ist älter, da saßen wir noch auf den Bäumen, als es den dort gab. Also da soll einfach mal ein bisschen Respekt einziehen. Und wenn wir uns die Erfolge ansehen, die in China laufen, da kann man in Guangdong, wenn man einen Zug einsteigt, für den Ankunftszeitpunkt in Peking einen S-Dienst anrufen per Internet. Und dann wird auf die Sekunde, genau, weil der Zug kommt pünktlich an, in den Zug das Essen geliefert. Versuchen Sie das mal in Deutschland. Also bevor man hier mit Hybris auf die anderen herunterschaut, kann ich nur eins sagen, sollte man sich erstmal der Position bewusst sein, in der man ist. Und man will von anderen was. Bismarck hat immer gesagt, hinter mir ist ja auch eine Büste, wenn er in ein Land gefahren ist, dass er sich mit der Kultur auseinandergesetzt hat. Und dann hat er gesagt, was sind deren Ziele? Und dann untersucht man die Kompatibilität, ob es irgendwas gibt, was man gemeinsam machen kann. Und so baut man Vertrauen und zukunftsfähige Beziehungen auf und nicht, indem man, wie Frau Baerbock und auch einige ihrer Vorgänger, Dritte, belehrt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist nicht der richtige Weg.
Kommen wir mal zurück auf zwei Schlagworte, die nicht nur die EU, sondern auch Deutschland letztendlich als Leitüberschrift mittlerweile mit sich tragen, Bürokratie und Steuerlast. Also Deutschland, wenn wir mal über die Steuern sprechen, da gibt es ja, habe ich recherchiert, glaube ich, über 200 Gesetze mit 100.000 Verordnungen. 60% der weltweiten Steuerliteratur sind auf Deutsch verfasst. Wir haben 40 verschiedene Steuerarten. Schnittblumen mit 7%, Windeln mit 19%, Hörgeräte mit 7%, Brillen mit 19%, Tiernahrung mit 7%, Babynahrung mit 19%, Trüffel versus Süßkartoffel. Stilles Wasser hat eine andere Steuer wie Sprudelwasser. Also ganz ehrlich, da ist doch genügend Platz und Ressourcen, das mal aufzuräumen. Oder geht dann die Steuerberaterzunft die leer aus? Oder wie wird sowas in 5 Jahren in Zeiten der KI, wie kann man so ein System, so ein verkrustetes System, wo ja hinter jede Ausnahme nochmal eine Ausnahme kommt, wo gibt es da die Möglichkeit, diesen Knoten mal aufzulösen? Und ich rede jetzt nicht nur über die Steuerlast, sondern auch über andere Dinge. Wir reden über eine digitale Patientenakte, die nichts anderes ist wie eine Loseblatt-PDF-Sammlung, wo ja die KI gar nichts draus machen kann. Wenn ich 100 Röntgenbilder habe als PDF, dann brauche ich die schon im Original als Röntgenbild, dass da auch der Computer mal drüber schauen kann. Wo kommt der Funke her und wo kommt der Impuls her, das mal zu entflechten und auch der Mut? Muss es da die Kettensäge sein wie in Argentinien und muss man den Kahn so weit an die Wand gefahren haben, bis nichts mehr geht? Oder was muss notwendig sein?
Mittlerweile glaube ich Letzteres. Ich erinnere noch an Edmund Stoiber, als er da wollte er mit der europäischen Bürokratie aufräumen. Er klang wie ein Tiger und er war noch nicht mal ein Bettvorleger. Also Herr Stoiber an dieser Stelle, das war nichts. Fakt ist, wir haben heute im politischen Prozess der Parteien zu viele Beamte oder Leute, die keine Ahnung haben, keine Abschlüsse, gescheitert sind. Und diese gesamten bürokratischen Strukturen schaffen natürlich immer Räume für Parteibonzen, auch wenn sie mal abgewählt werden, sich darauf irgendwohin zurückzuziehen. Und das ist nicht eine Auswahl der Eliten. Und damit ergibt sich das Problem. Das heißt, das ist ein Selbstverteidigungsmechanismus, der innerhalb der Bürokratie angesiedelt ist. Und es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Ich will das am Beispiel des Baurechts mal deutlich machen. Da gibt es im Rahmen der Europäischen Union Mindeststandards, Höchststandards und dann kommt Deutschland, den Platinstandard. Der Platinstandard heißt, wir übererfüllen jede Regulierung. Und das versuchen wir überall. Aber Platinstandard heißt, mehr Bürokratie, mehr Kosten für Bürger, mehr Kosten für Wirtschaft. Das können wir uns vor dem Hintergrund, wie es jetzt läuft, nicht leisten. Also mein Ansatz, wenn ich Kanzler wäre, rein spieltheoretisch, ich strebe das nicht an, ich strebe vielleicht meinen Beraterjob an, aber nicht so etwas. Wir gehen zurück, wie Holland, auf die Mindeststandards. Das bringt die Baukosten sofort dramatisch runter. Und dann kann jeder selber entscheiden, das ist dann Freiheit, ob er einen höheren Standard will, für sich selber oder für seine Mieter oder wie auch immer. Aber der Mindeststandard Europa, Europäische Union, ist gesetzt. Und dann wird hier wieder gebaut. Da wir aber einen Platinstandard haben, haben wir im Grunde genommen die höchsten Preisniveaus. Und das jetzt vor dem Hintergrund von Wohlstandsverlusten, da wird nichts Großes passieren. Ja, wir sehen, wenn wir den IFO-Index sehen für die Wohnungswirtschaft, das geht ein Stückchen jetzt nach oben, aber von einem prekären Niveau und bewegt sich vom Indexstand immer noch im negativen Bereich, heißt also Kontraktion grundsätzlich. Also tut mir leid, so funktioniert es nicht. Mein Ding wäre, okay, ich gebe den Menschen, nachdem wir über Regulierung, Verordnung, Bürokratie den Menschen und den Unternehmen Freiheit genommen haben, weil das ist nichts anderes als Freiheitsentzug. Der Staat übernimmt die Regelung und wie es zu laufen hat. Ich würde Ihnen Freiheit zurückgeben. Und das ist in meinen Augen auch Demokratie. Und dann können Sie entscheiden, welchen Standard Sie wählen. Mindeststandards der EU sind einzuhalten. Und alles andere darüber ist die individuelle Entscheidung eines jeden Bauherrn. Als Beispiel dort. Und das können wir im Grunde genommen auf alle anderen Felder so umlegen. Das heißt, wenn der politische Wille da ist, ja, wir erfüllen EU-Recht, aber Platinstandard können wir uns nicht leisten.
Aber beißt sich das nicht teilweise auch? Wir haben auf der einen Seite die Politik, auf der anderen Seite natürlich auch den Bürgern. Und da hat sich ja auch irgendwie so eher das Empfängertum wie das Leistungstum breit gemacht. Nicht pauschal über alle hinweg, aber manche glauben, sie müssen sich nicht mehr strecken, weil der Apfel schon am Boden liegt, dass es vorher einen Apfelbaum gebraucht hat. Das sind ja Leute teilweise, die dann schon sagen, ich bin doch froh, wenn alles für mich geregelt wird, sogar wenn das Geld pünktlich kommt, wenn ich nicht mehr großartig aufstehen muss und so. Ich weiß nicht, ob da die eine Seite die andere auch ein Stück weit befeuert hat oder was zuerst da war am Ende des Tages.
Ja, wir haben den Leuten vorgegaukelt und das jetzt seit 30 Jahren, in etwa sogar, ja, seit 30 Jahren mit der Unterbrechung Gerhard Schröder Agenda 2010, dass es leistungslose Einkommen gibt. Tut mir leid. Nein. Wir verwursten jetzt die Ernte der Leistungsgesellschaft der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Das, was aufgebaut worden und das von diesem Speck leben wir, aber der Speck wird immer dünner. Dieses Geschäftsmodell fahren wir an die Wand. Das ist nicht die Frage des Ob, sondern nur des Wann und des Wie. Wenn wir jetzt nicht sagen, wir müssen begreifen, Leistung steht am Anfang. Als Beispiel. Lange hat man über die chinesischen Universitäten gelächelt, richtig? Oh, die haben Millionen an Studenten, aber die sind alle so, Niveau ist schwach. Jetzt schauen wir uns mal die Statistik an. Also, Martin, wir gehen zurück in den Juli 1914. Du folgst mir, ja? Manche von den Zuhörern lebten vielleicht zu dem Zeitpunkt
noch. 60 Jahre vor meiner Geburt.
Zu dem Zeitpunkt, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, führte Deutschland in 90% aller Wissenschaftsfelder weltweit und deren industriellen Anwendungen und stellte den Wissenschaftsfeldern überwiegend die Nobelpreisträger. Wir waren das Powerhouse. Nun gibt es das ESPY-Institut in Australien. Und das hat 64 Wissenschaftsfelder definiert, die für die Zukunft von tragender Bedeutung sind. Und China führt in 57 von 64 Feldern, das sind ca. 90%. Mhm. Und deren industriellen Anwendung. Die USA führen in 7. Mhm. Und Europa kommt auf dem ersten Platz nicht vor. Mhm. Und das ist eine Ansage, dass genau das, was wir gemacht haben, wir haben die soziale Marktwirtschaft pervertiert zu einer sozialistischen Marktwirtschaft. Wir haben eine Staatsquote von 50%. Das hat nichts mehr mit freien Märkten und sonst was zu tun. Das ist genau der Nanny-State, den du eben beschrieben hast. Und der hat uns in die Irre geführt. Der hat uns in diese desolate Situation gebracht, in der wir uns jetzt bewegen. Und jetzt gibt es immer noch Kollegen, Herr Fratscher gehört dazu vom DEW, der sagt, oh, okay, ist auch nicht so schlimm, wir deindustrialisieren mal eben. Wir haben nur ein Geschäftsmodell, das ist das Industrielle. 28% der Wirtschaftsleistung hängen daran. Ja, wollen wir dasselbe machen wie bei der Energiewende ohne Netz? Wir schmeißen das einzige Geschäftsmodell, das wir haben, weg und sagen, wir gucken mal und haben gar keine Alternative. Wie wollen wir damit die Importe bezahlen, dass es morgens auch noch die seltsamen Frühstücksbeilagen gibt, die aus der ganzen Welt kommen? Also, tut mir leid, das ist alles intellektuell nicht ausgegoren und für mich, ich will es so ausdrücken, es lässt mir manchmal mein Blut gefrieren, wenn ich so etwas höre, weil es wie eine intellektuelle Linke, wie ein Kinnhaken wirkt. Das ist unglaublich. Und aber im medialen Zirkus sind diese Leute, die diese Dinge behaupten, sehr präsent. Und auch im politischen Zirkus. Und die Leute, die was davon verstehen und vor diesen Dingen rechtzeitig warnen, was jetzt alles passiert, die sind nicht auf Vogue. Und daran sehen wir, dass die Demokratie nicht funktioniert, weil der Pluralismus wird nicht zugelassen. Man lässt den öffentlichen Diskurs ja gar nicht in der Form zu. Das, was wir jetzt machen, ist die Ausnahme. Ich habe früher 200 Fernsehsendungen pro Jahr gehabt. Kritische Geister werden vom Sender genommen. Es geht nicht um meine Eitelkeit. Das ist ja nicht nur mir passiert. Das ist den Leuten passiert, die etwas von der Sache verstehen, offenbar.
Gut, jetzt das eine sind ja die Fakten, das andere sind die Lösungen. Glaube ich, viele Dinge könnte man einfach und schnell und pragmatisch lösen, wenn dann nicht auch das Gefühl wäre, dass politisch die Gegenpartei einfach widerspricht, egal wenn der Weg auch der richtige ist, um den Widerspruch irgendwo zu platzieren. Also die Opposition gibt es ja nicht nur in der Opposition, sondern in der Regierung selbst. Wie sollte man da irgendwie in die Zukunft denken und handeln? Und ich vermisse so ein bisschen die Vision, indem ich sage, Wir haben im ersten Schritt vielleicht mal für Deutschland einen Wirtschaftsplan, wo soll unser Land in 5 Jahren stehen, was brauchen wir dafür, mit wem müssen wir darüber sprechen und dann in nächster Instanz mit Europa, wo wir ja als Deutschland auch mit der Frau von der Leyen durchaus ein Gewicht haben letztendlich, was dazu beigetragen hat, dass wir jetzt so dastehen, wie wir dastehen. Wir sind ein Stück weit isoliert, habe ich immer das Gefühl, und machen nur das als Marionette. Ich bin aus Augsburg, da gibt es die Augsburger Puppenkiste. Und wenn man sich oft so Entscheidungen anschaut, ob es da um die Ukraine geht oder ob es da jetzt um den Konflikt im Nahen Osten geht, wenn die Europäer gefragt werden und die Deutschen, falls sie das überhaupt noch werden, du hast es vorher schon erwähnt, dann sitzen wir meistens in zweiter oder dritter Reihe, aber sind nicht mehr der gefragteste Interviewpartner.
Wir sind nur noch gut als Zahlmeister. Da nimmt man uns ernst und in allen anderen Entscheidungsfindungen nehmen wir nicht teil. Ich erinnere nur an die Sitzung bei Trump, wo die ganzen europäischen Fürsten dort saßen und auch der kanadische Premierminister. Sorry, das war in meinen Augen Hochnot peinlich und ist Ausdruck des Ganzen. Also wir sind ein Satellit, werden als Satellit wahrgenommen, aber nicht als eine eigenständige Institution. Wir sind gut, wenn man ein bisschen Geld braucht, aber ansonsten werden wir nicht ernst genommen. Und ich muss auch sagen, wäre ich in Peking oder in Brasilia oder sonst wo, ich würde Europa auch nicht ernst nehmen. Weil wir stehen uns so selbst im Weg, die Welt lacht doch über uns. Nochmal, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Ich will diesen Gedanken nochmal nach vorn bringen, weil daran hängt das Wohl und Wehe dieses Landes und Europas. Seit 300 Jahren ist jeder Wohlstand, ist jedes Wachstum korreliert mit dem effizienteren, optimierten und ausgeweiteten Einsatz von Energie. Mhm. Und wir sind der einzige Wirtschaftsraum, EU, aber allen voran Deutschland, auf der Welt, die sagt, nein, wir gehen einen anderen Weg, wir wollen weniger Energie verbrauchen. Wir setzen uns dramatische Ziele, zurren die in Verfassungen fest und in Grundgesetzen, die uns zwingen nachher, qua Gesetz, überhaupt diese Politik fortzusetzen, auch wenn sie unsere Wirtschaft umbringt. Und jetzt einfach nochmal ein Gedanke, und der ist mir wichtig an dieser Stelle auch, Martin. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat jetzt berechnet, dass diese Energiewende, wie sie geplant ist, bis 2045 5 Billionen Euro kosten wird. Mhm. Unsere Staatsverschuldung liegt bei gut 2.500 Milliarden. Also das ist dramatisch, was das kostet allein. Das ist natürlich nicht nur Staat, das ist auch privat. Mhm. Nur das kann nur funktionieren, auch nur in zartesten Ansätzen, wenn die Wirtschaft so durchstartet, dass die Privatwirtschaft entsprechend investiert, dass der Staat Steuersubstrat hat, um die Subventionen für die ganzen Projekte zu bezahlen. Und so wie es jetzt aussieht, werden wir unsere Wirtschaft und unsere Zukunftsfähigkeit zugrunde richten, ohne überhaupt diese Ziele erreichen zu können, rein mathematisch, fiskalisch. Und so etwas nicht zum Ende durchzudenken, das ist die Paradedisziplin von Berlin und Brüssel und von den Leuten, die ideologisch in diesem Thema sind. Und da habe ich eine Frage an dich und ich möchte eine Antwort von dir haben, Martin. Hat Ideologie Deutschland jemals in der Geschichte gut getan?
Eher weniger, würde ich sagen. Aber wenn ich die Herrschaften hier jetzt symbolisch auf dem Bild anschaue, dann könnte man theoretisch und auch praktisch sagen, die haben es leicht, weil in China gibt einer vor, wo es lang geht, in Amerika gibt auch einer vor, wo es lang geht, der versucht auch den Staat ein Stück weit umzubauen wie ein Unternehmen mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und wir sind ja auf dem Wege zum Sozialismus im Grunde genommen, in dem alles staatlich gelenkt und exekutiert wird und mit Bürokratie überbordert wird. Also nur ein Beispiel, wenn ich heute einen Sparplan aufsetzen will für ein einjähriges Kind, das ist gerade auf die Welt gekommen, dann brauche ich 134 Dokumente, also 134 Seiten und im schlimmsten Fall 10 Unterschriften. Also
man kann verzweifeln, ich bin da vollkommen bei dir. In den USA kannst du innerhalb eines Tages eine Firma gründen. Bei uns, wie viele Monate brauchst du? 6, 8 bis zu 12? Es ist irrsinnig, was wir machen. Und wir entmündigen unsere Bürger, wir entmündigen unsere Wirtschaft. Für Großkonzerne ist vieles noch zu wuppen, aber gerade für Kleinunternehmen, Start-ups mit diesem ganzen Papierkram, eine Katastrophe. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, Ich war noch nie so skeptisch bezüglich der Europäischen Union, Eurozone und des Euros. Ich halte die Bewertung des Euros für extrem ambitioniert. Ich muss mir das richtige Wort ausdenken. Natürlich kann das immer noch weitergehen, aber nur mal für die Leute, die rechnen können. Davon haben wir ja wohl nicht so viele. Wir haben jetzt Zölle bei den USA 15%. Der Euro hat seit Anfang des Jahres um die 14% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet. Das heißt, gegenüber den USA sind unsere Terms of Trade für die Exportwirtschaft um 29% schlechter als noch im Januar. Super, sage ich da mal, kann das unsere Exportindustrie vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise, hohen Steuern, hohen Bürokratiekosten ab? Nein, lautet die Antwort. Und wenn man das Ganze mal durchdenkt, dann kann ich nur eins sagen, mir wird hier ein wenig Angst und Bange. Und wenn dann Herr Macron noch davon fabuliert, der Euro könnte die nächste Weltleitwährung werden, dann muss ich ganz offen gestanden sagen, sportlich. Also wer will denn dieses Geschäftsmodell haben, das nicht funktioniert? Das ist das schwächste Geschäftsmodell in der Weltwirtschaft und da soll eine Weltleitwährung drauf basieren. Ich weiß nicht, was Herr Macron an Tabakkonsum hat, aber man sollte auf Virginia zurückgehen.
Ich gehe mal auf den Aktienmarkt zurück an der Folie. Das ist ja auch so ein Irrglaube. Also wenn wir den DAX anschauen, dann könnte man von außen betrachtet sagen, alles easy in Deutschland und neue Höchststände. Ja. Viele wissen da nicht, dass der DAX im Wesentlichen von 4 Aktien getrieben ist, also die zusammen 40% Anteil an dem Aufschwung haben. Und würde man diese 4 Aktien rausrechnen, dann würde ganz unten das übrig bleiben, was Sie in den weiteren Kurven sehen, nämlich den S-DAX, den M-DAX oder den Tech-DAX, wenn man in Deutschland noch über Technologie sprechen kann. Da gibt es Unternehmen, die sind dann irgendwie 1 und 1, keine Ahnung, 4 Milliarden wert. Nur zum Verhältnis, Amazon ist 3 Billionen wert oder Netflix 4 Billionen irgendwie. Wenn die morgen wollen, dass die 1 und 1 schließen, dann drücken die auf den Knopf und die Firma ist weg. Also ich glaube, die unteren Kurven spiegeln eher so die Entwicklung der Realwirtschaft ab und des Mittelstandes, auch das Herz unseres Landes letztendlich. Und die obere Kurve, muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, ob SAP in 5 oder 10 Jahren noch eine deutsche Firma sein wird.
Sind sie ja gar nicht mehr. Also jetzt, als sie den amerikanischen CEO haben, wenn ich das recht entsinne, haben sie zweites Head Office in den USA aufgemacht. Das ist schon ein semi-amerikanisches Unternehmen. Das ist vielleicht auch die Grundlage, damit sie auch weiter in den USA tätig sein können. Die USA machen eine ganz klare Make America Great Again Politik und wir sitzen da, sind nur im besten Fall, wenn wir uns überhaupt bewegen. Und nehmen wir jetzt nochmal die gesamten Reformen. Ich bin vollkommen dabei. Also ich bin Freund der Aktie. Ja, absolut. Warum? Weil nicht das reale Wachstum bildet sich in den Unternehmen ab, sondern das nominale Wachstum der Weltwirtschaft. Und dieses Jahr haben wir eine Preisinflation laut IWF, aktuelle Prognose aus Oktober. Habe ich 4,2% Preisinflation weltweit plus ein Wachstum von 4,3 plus 3,2 ist ein Wachstum von 7,2% nominal. Das findet in die Bilanzsumme der Unternehmen statt. Damit ist es impliziter Inflationsschutz. Deswegen stehe ich für die Aktie. Investieren in starke Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen und mit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Und das ist das, was outperformt. Und auch nochmal für die Leute, die sagen, Aktien sind riskant. Nein, das sind sie. Viel weniger als Geld. Geld ist riskant. Deutsche Geschichte seit 1871. 2 Urgroßväter. Einer investiert in Staatsanleihen ab 1871, der andere in die besten Werte nach dem Modell DAX 40. Mhm. Welchen hätten Sie lieber als Urgroßvater? Natürlich den mit dem DAX 40, mit den Aktien. Wir haben mehrmals vollkommen die Geldvermögen verloren. Eine Siemens in den 1840ern gegründet, die gibt's heute noch und die hat immer Dividenden gezahlt und. Die überlebt Weltkriege, Hyperinflation, überlebt alles. Unverzichtbare Geschäftsmodelle überleben alles. Geld ist gefährlich. Und was machen wir hier in Deutschland? Das ist die pure Idiotie. Wir haben überwiegend das ganze Kapital der privaten Investoren auf Spar-, Termingeldkonten, Lebensversicherungen etc. pp. Das ist die Negation der historischen Erfahrung dieses Landes. Und bei Aktien setze ich auf die Kreativität, die wir in der Weltwirtschaft haben. Alle 3 Monate müssen die sich erklären, nicht wie Politiker. Wenn ich ein Zinspapier kaufe, eine Bundesanleihe, dann vertraue ich der Politik, die sich alle 4 Jahre wählen lässt und sich dann vielleicht nicht an Wahlversprechen hält. Beim Unternehmen, der muss sich alle 3 Monate erklären. Wenn er Mist gebaut hat, muss er den Mist ändern. Also da haben wir ganz andere Mechanismen. Also insofern ganz klares Votum hier für Aktien, auch auch für deutsche Unternehmen. Es gibt gute deutsche Unternehmen, ganz, ganz viele, die global aufgestellt sind. Die sind Global Payer, die haben ihr Head Office, der Meeswert BASF Ludwigshafen, noch das Head Office sein. Und dann hat man noch, so wie Neuschwanstein, Museum der Chemieindustrie in Ludwigshafen. Und die Produktionsstätten sind weltweit dorthin gebracht, wo die Rahmendaten stimmen, wo Energie nachhaltig fließt, wo die Preise Konkurrenzfähigkeit erlauben, wo man wirtschaftsfreundlich ist, wo man technologieoffen ist. Das sind ja alles Merkmale, die haben wir hier in Europa, insbesondere in Deutschland, vollkommen verloren. Wer hier Unternehmer ist, ist ja persona non grata. Deswegen gehen die Leistungsträger auch. 260.000 pro Jahr gehen mit Kapital. Und wir bekommen genügend andere, aber die haben kein Kapital.
Du hast Inflation gerade angesprochen. Ich komme hier auf das letzte Bild zurück. Das zeigt ein paar junge Leute, also die nächste Generation, die den Aufschwung unseres Landes repräsentieren sollen, und zwar in einem ganz besonderen Moment. Okay. Am ersten Tag des Oktoberfestes, als das Tor geöffnet wurde und die Leute quasi ihren Platz im Zelt versucht haben zu bekommen. Und man muss sich vorstellen, da gibt es Videos im Bayerischen Rundfunk, kann man sich das anschauen, wie dann 120.000 Personen, also 120.000 Sitzplätze gibt es da zu vergeben, wie das wie um Leben und Tod ging, indem die Leute da reinrennen im Sport, um dann ihre ersten 15,30 Euro loszuwerden. Also Inflation spielt da keine Rolle. Vielleicht feiern wir da auch den Untergang unseres Landes an der Stelle, keine Ahnung. Ich habe mir dann erlaubt, unten drunter zu kommentieren, wenn die am Montag mal so schnell zur Arbeit rennen würden, dann wäre vielleicht auch unserem Land ein bisschen geholfen. Es bringt, glaube ich, nichts, immer nur den Politikern den schwarzen Peter und die Schuld zuzuschieben, weil es gibt natürlich auf der anderen Seite auch die Leistungsgeneration. Ich für mich selber kann beanspruchen, ich bin aufgewachsen in einer ländlichen Gegend mit drei Brüdern. Mein Vater, der war einfacher Arbeiter, der konnte sich trotz seines überschaubaren Gehaltes damals noch eine Immobilie leisten. Warum? Weil alle zusammengeholfen haben beim Hausbau. Das Haus war relativ zügig schuldenfrei. Wir mussten nie Hunger leiden, haben, denke ich, eine einigermaßen vernünftige Kindheit gehabt. Waren jetzt nicht fünfmal im Jahr im Urlaub, wo ja anscheinend immer noch Geld da ist. Also man jammert zwar immer auf hohem Niveau und schimpft auf die Politik, wenn aber jeder sich mal selber bei der Nase packt, dann ist doch die Frage, was trägt denn jeder Einzelne dazu bei, dass es in unserem Land, dass es erstens mehr positive Stimmung gibt, mehr Enthusiasmus, nicht nur schwarz-weiß gedacht wird. Wenn man heute in Social Media irgendeinen Beitrag schreibt, egal zu welchem Thema, dann muss der schon die Hoffnung haben, dass morgen dein Haus nicht beschmiert wird mit irgendwelchen Parolen. Also ich würde da schon gern die Leute und das Volk auch mehr in die Verantwortung nehmen.
Eindeutig, ja. Ich habe das damals bei der Bankenkrise auch gesagt. Was hier in Banken passiert, ist nur eine Reflexion auf das Phlegma, das es ansonsten in der Gesellschaft gibt. Und das sage ich auch heute. Was wir erleben ist, die Politik kann das alles machen, weil es ein Phlegma gibt, weil wir hier spaßorientiert sind, weil keiner die Lust und Muße hat, sich tief da reinzuarbeiten. Es werden aber immer mehr, kann ich sagen. Ich bin ja viel unterwegs, Martin. Und also die Bereitschaft, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, nimmt jetzt zu, auch weil die Menschen merken, fragen Sie mal die Leute in Ludwigshafen, wow, es betrifft uns. Diese Politikansätze, die eben keine Konkurrenzfähigkeit für unseren Standort erlauben, wenn das nachher eben bei den Menschen ankommt, weil sie arbeitslos werden, weil sie ihr Haus verlieren, dann plötzlich kommt der Aufwachmoment. Nur wir laufen im Moment wirklich in einer Negativspirale und da brauchen wir einen so großen Wurf. Und ich wünsche ihn mir immer noch und ich möchte jetzt auch ein bisschen Mut machen. Ja, wir haben ja auch noch, wir haben ein Ass im Ärmel und das sind unsere Hidden Champions. Ne? Das ist der Nummer 1 bis 3 in der Branche, in der Weltwirtschaft vereinfacht gesagt. Ausgerechnet sind häufig Mittelständler bei uns. Es gibt 3.400 weltweit, 1.500 sind davon in Deutschland. Wenn wir dann noch so Benelux, Schweiz, Österreich, Skandinavien dazu nehmen, kommen wir auf gut 2.000. Und da kann ich nur eins sagen, es gibt kein effizienteres Wirtschaftsnetz, Wirtschaftscluster als das, das wir haben. Das ist billionenwert. Aber jetzt wieder auf den Punkt. Es ist alles energieintensiv. Und wenn uns das wegbricht, Gnade uns Gott. Und es bricht uns weg. Wir lagen noch vor einiger Zeit ungefähr bei 1.650 Hidden Champion. Es fällt. Und ein Zahnrad nach dem anderen bricht jetzt aus unserem Wirtschaftsmodell heraus und dann laufen die Zahnräder nachher nicht mehr synchron, dann fliegt uns die Maschine um die Ohren. Das ist wie beim Staudamm, am Anfang ist nur ein kleiner Rinnsal, dann plötzlich ploppt ein größeres Stück raus und dann bricht nachher der ganze Damm zusammen. Und dieses Risiko sollten wir im Auge haben. Und ich mahne jetzt nochmal Richtung Berlin, macht jetzt bitte euren Job. Nein, ich will nicht dabei sein. Ich stehe zur Verfügung, aber ich will gar nicht dabei sein. Macht euren Job, kümmert euch um das Zahlenwerk, das faktisch da ist und löst euch von Narrativen, von Ideologien und arbeitet in Demut und Verantwortung für die Bürger und den Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, dass hier wieder Zukunftsfähigkeit möglich ist und die Investitionstätigkeit dann zunimmt.
Vielen Dank. Ich denke, das war ein wunderbarer Schlussappell. Ich bedanke mich bei dir, lieber Volker. Wir sind 5 Minuten vor der Zeit. Wir werden die Probleme unseres Landes und die Herausforderungen nicht heute und nicht morgen lösen. Ich denke, wir haben noch einige Pfund, die wir in die Waagschale legen können. Und auch die Politik, denke ich, hat jetzt noch eine Chance. Und ich hoffe, die nutzt diese Chance, dass da nicht irgendwie ganz andere Dinge in unserem Land passieren, wo wir dann sagen, ja, hatte doch keiner gewollt. Wir haben es, denke ich, gemeinsam in der Hand und da zählt auch der gute Wille und da zählt auch die gute Einstellung letztendlich zum Thema Arbeit und zum Thema Leistung und nicht nur Leistung empfangen, auch ein Umdenken letztendlich, der Beitrag zur Gesellschaft. Ich habe das auch verfolgt jetzt bei der Wehrpflicht. Ich wurde leider als Vierter, meine anderen 3 Brüder haben es irgendwie geschafft, an der Bundeswehr vorbeizukommen. Ich musste dann noch dorthin. Im Nachhinein würde ich sagen, es hat mir nicht geschadet, weil wenn man heute die ganzen Probleme anschaut, ob das jetzt die Verteidigungsfähigkeit ist, das sei mal ganz hinten angestellt, sondern erstmal die Bereitschaft, auch etwas zu geben, bevor ich nur die Hand aufmache und sage, ich will Leistung empfangen. Dann haben wir heute den sozialen Bereich, wir haben fehlende Betreuerinnen, Kitas, wir haben keine Kitas vielleicht, wir haben im Altenheim haben wir Leute, die vor sich hin vegetieren, wir haben Behinderte, die Betreuung suchen. Es gab Zivis damals und es gab die Bundeswehr. Und heute diskutiert man über Gleichstellung, die Frauen sollen dann nicht zum Dienst an der Waffe herangezogen werden. Damit gleichgestellt ist aber nicht, warum soll denn nicht jeder mit 18 irgendwie statt Work and Travel in Australien einfach mal ein Jahr lang Behinderte betreuen oder mal in ein Altenheim gehen? Warum passieren solche Dinge nicht auch im Zweck einer gemeinschaftlichen Verbindung? Und letztens habe ich so eine Schlagzeile gelesen, dass sich junge Leute jetzt zum Puddingessen treffen mit Gabeln. Dann habe ich zuerst darüber nachgedacht, was soll das jetzt? Aber der tiefere Sinn, ich habe eine Tochter, die wird jetzt 18, die sagt, ja, sei doch froh, die gehen wenigstens mal raus und hängen nicht den ganzen Tag an ihren Geräten. Und da denke ich, ist jeder Einzelne gefordert, nicht nur die Hand zu heben und zu sagen, alles ist scheiße in unserem Land und alles ist schlecht. Wir haben wunderbare Voraussetzungen. Ich denke, jeder, der Arbeit finden will, findet auch eine. Und auch da nochmal abschließend ein Beispiel. Ich war vor kurzem in einem Restaurant, wo ich den Chef ganz gut kenne. Dann habe ich gesagt, ja, warum hast du nur noch 3 Tage die Woche auf? Dann sagte er ja ganz einfach, weil die Leute, die früher bei mir gearbeitet haben, die sitzen jetzt am Tisch und beschweren sich, warum sie nicht innerhalb von 3 Minuten bedient werden. Also ja. Der Student arbeitet nicht mehr, sondern der sitzt nicht überall, aber häufig am Tisch und bestellt halt den Latte Macchiato für 6,50. Den konnte ich mir damals vor 20 Jahren gar nicht leisten.
Ich bin da vollkommen bei dir, Martin. Wir müssen uns fragen, was können wir eigentlich fürs System tun? Mir hat es Spaß gemacht. Ich war auch bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe, Ausbilder, habe eine tolle Ausbildung bekommen, Wirtschaftsakademie Kiel, Rhetorik, Methodik und so weiter. Und wir waren Bürger in Uniform damals, dann erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch, und haben sogar Staatskundeunterricht bekommen. Den habe ich auch selber gehalten als Ausbilder. Und in dem Sinne agiere ich auch. Also ich möchte dieses Land nach vorne bringen. Ich bin noch nicht auf der Flucht, aber ich muss sagen, das Leben wird hier einem als Leistungsträger nicht einfach gemacht. Und wir sollten Leistungsträger, und damit meine ich Unternehmen, auch tolle Persönlichkeiten, die sollten wir ehren. Und wir sollten sie nicht in die Acht stellen. Und wir sollten sie auch nicht zu sehr ausnutzen. Der Grenznutzen von Leistung gilt auch für uns. Und wir haben Hochsteuersysteme, da wird der Leistungskörper schon sehr geschliffen. Und wenn wir uns hier nicht neu orientieren, dann werden wir mehr Leistungskörper verlieren, als wir gewinnen können. Und dann ist die Zukunft nicht positiv gestaltbar, sondern dazu brauchen wir Leistungsträger, dafür brauchen wir die Lust der Teilhabe, die Lust und den Spaß am Erfolg. Und der wird sich einstellen, wenn die Leistung da ist.
Danke, Volker. Euch allen schönen Abend. Auf bald. Ich würde sagen, wir hören uns spätestens mal wieder in 12 bis 24 Monaten. Dann schauen wir mal, was alles umgesetzt wurde in unserem Land.
Machen wir, Martin.
Danke.
Gerne.
Ciao. Ciao.